Grazie America. News from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler. Grazie miteinander and welcome to a new episode of Views from the Sister Republic. Today's episode is in German, even though it's about something very American. Den amerikanischen Traum respektive die chinesische Antwort darauf. Jeder kennt ihn, manche teilen, andere bezweifeln ihn, den amerikanischen Traum. Zahllose Filme und Romane verklären oder verhöhen die Vorstellung dieses Traumes, von der viele zu wissen glauben, was er eigentlich meint. Tatsächlich sind sich aber selbst die Amerikaner uneins darüber, worin denn dieser amerikanische Traum besteht. Laut dem Umfrageinstitut Gallup sehen 49% der Befragten die Essenz des amerikanischen Traums in der Idee von Stabilität, der Möglichkeit, sich und seine Familie zu ernähren, ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben. Die Betonung liegt auf dem eigenen Dach. 51% dagegen sprechen von Opportunity, der Vorstellung, die eigene Lebensqualität und jene der Familie zu steigern, namentlich durch Bildung und Arbeit. Der Autor und Historiker James Truslow Adams hätte darob milde gelächelt. Er prägte 1931 den Begriff des amerikanischen Traums in seinem Werk The Epic of America und betonte, dass es eben nicht ums Materielle geht. Ich zitiere aus seinem Werk: "If, as I have said, the things already listed were all we had had to contribute, America would have made no distinctive and unique gift to mankind. But there has been also the American dream." Da kommt sie, die erste Erwähnung des amerikanischen Traums. "That dream of a land in which life should be better and richer and fuller for every man, with opportunity for each according to his ability or achievement. It is a difficult dream for the European upper classes to interpret adequately, and too many of us ourselves have grown weary and mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of a social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which they are innately capable and be recognized by others for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position." Regardless. Also ein meritokratischer Traum, der da gelebt werden soll. Ein Traum der Gleichheit. For each according to his ability or achievement. Bezeichnenderweise beschwor Adams den amerikanischen Traum während der großen Depression, als eben der materielle Traum unerreichbar scheinen musste. Nun arbeitet sich Amerika wieder an diesem Traum ab, der selbst bei MAGA mitschwingt. Immerhin glaubt noch mehr als die Hälfte der Amerikaner, der Traum sei erreichbar. Wie auch immer sie diesen Traum definieren. Andernorts träumt man aber auch. Thomas Friedman schrieb 2012 in der New York Times: "China needs its own dream." China, die Volksrepublik, brauche ihren eigenen Traum. Und China liefert diesen. Ein amerikanischer Albtraum oder nur ein Abklatsch dessen, was wir in Amerika kennen? Über diese unterschiedlichen Träume zwischen dem, was mittlerweile systemische Rivalen geworden sind, darüber spreche ich mit Ralf Weber, dem China-Experten der Schweiz. Willkommen bei Grüezi Amerika, lieber Ralf.
Willkommen, danke, dass ich hier sein kann.
Ralf, du bist, wie man so schön sagt, auf dem HSG-Kanal einer von uns. Du bist Alumnus der Universität St. Gallen. Hier hast du internationale Beziehungen, respektive damals hieß es noch Staatswissenschaft, studiert. Du hast auch hier 2007 promoviert, wobei du auch an andere schöne Plätze zwischendurch schon als Student gegangen bist, namentlich ans HEI in Genf, aber auch an die Universität von Hawaii und an die Universität Peking. Nach deiner Promotion hier im Hause bist du dann weitergezogen nach Zürich, wo du Oberassistent warst zu Asien und Europa. Und schließlich verschlug es dich an deine jetzige Wirkungsstätte, an die Uni Basel, wo du am Europa-Institut, respektive am European Institute for Global Studies, mittlerweile Associate Professor geworden bist. Und dort eben auch dieses erfolgreiche Programm mitverantwortest, das uns doch ein bisschen konkurriert hier. Deswegen wollen wir es gar nicht groß nennen. Deine Schriften sind sehr reichhaltig. Ich möchte aber drei hervorheben, weil diese vor allem für unsere Schweizer Zuhörer von besonderem Interesse sein dürften. Nämlich einerseits dein Buch, das du gemeinsam mit Arian Knüssel verfasst hast und das auch etwas für Bibliophile ist, die gerne einen schönen Leineneinband und wunderbare Illustrierung haben. Nämlich 2024 ist im Verlag Hier und Jetzt eure Geschichte von die Schweiz und China, von den Opiumkriegen bis zur neuen Seidenstraße herausgekommen. Und du hast zwei sehr interessante Berichte verfasst, respektive mitverfasst, die das Verhältnis Schweiz-China unter ein besonderes Licht stellen. Einerseits ist das Unified Message Rhizomatic Delivery, a Preliminary Analysis of PRC, CCP Influence and the United Front in Switzerland. Und zum anderen einen Bericht über, ich zitiere, die Situation der tibetischen und uigurischen Gemeinschaften in der Schweiz. Nun, Thomas Friedman hat gesagt, China, die Volksrepublik, brauche einen Traum. Brauchte es eine amerikanische Aufforderung zu träumen oder woher stammt die Idee eines chinesischen Traums?
Ja, wenn man das bei Thomas Friedman anschaut, dann hatte er etwas ganz Spezielles im Blick. Nicht? Er hat den amerikanischen Traum einerseits definiert als den Traum eines großen Autos, eines großen Hauses und vieler Big Macs, die alle haben sollen. Sehr materiellen Aspekt in den Vordergrund gerückt und hat eben gewarnt in diesem Op-Ed, wenn China, das sich im wirtschaftlich und anderweitig im Ausstieg nicht ist, wenn das auch diesen Traum umschließt, dann, Zitat, bräuchten wir einen anderen Planeten. Und das war seine Sorge und er hat dann darauf hingewiesen, dass in China Akteure das auch so verstanden haben und zitiert dann im Op-Ed auch einige und möchte eigentlich zeigen, dass in China eine andere Art Traum gebaut werden muss, damit das realistisch sein kann. Und knüpft das dann an Xi Jinping, nicht? Das Op-Ed ist 2012, kurz bevor Xi Jinping Parteisekretär der Kommunistischen Partei wird, veröffentlicht. Und man weiß schon dann, dass Xi Jinping da gewählt wird. Das ist dem System so inhärent, dass man das normalerweise weiß oder in letzter Zeit gewusst hat, nicht? Und dann sagt man, ja, der muss diese KP China, diese kommunistische Partei an der Macht halten. Und das macht er, indem Wirtschaftswachstum garantiert wird. Aber dieser Wirtschaftswachstum, man muss auf die Schattenseiten dieses Wachstums irgendwie in den Griff kriegen. Und da kommt dann die Formel, die beim Thomas Friedman im Zentrum steht, nicht des Op-Eds, eines neuen chinesischen Traums, der es schaffen soll, Wohlstand mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Das war seine Vorstellung. Das Op-Ed, das wurde in China gelesen auch und es gibt sogar Diskussionen darüber, ob und inwieweit dieses Op-Ed dann mitverantwortlich war, dass Xi Jinping kurz darauf bei einer Ausstellung, die er besucht hatte, dann explizit von einem China-Traum gesprochen hat. Das ist vielleicht etwas kurz gegriffen, einfach weil im Parteistaat, der China ist, solche Worte, solche Slogans nicht einfach so schnell daherkommen. Mhm. Das ist ein komplizierter Prozess. Es gibt aber auch innerhalb von China, gab es schon länger Diskussionen. Ein ganz berühmtes Buch 2010 von Liu Mingfu, das war ein Armeemensch, nicht, der darüber geschrieben hat, dass China und die USA einen Wettbewerb miteinander sich liefern um die Weltherrschaft. Sehr, sehr nationalistisch gedacht. Er hat da nicht zurückgeschreckt von chinesischem kulturellen und rassischen Überlegenheit zu sprechen, nach solchen Dingen, und hat das Buch genannt The China Dream, das 2010. Also das war schon da und Xi Jinping, als er dann diesen China-Traum selber aufgreift, sagt er auch, dass da schon viele darüber sprechen, nimmt dieses Wort auf und knüpft ihn dann aber an eine ganz andere Formel auf und die kennen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer inzwischen wahrscheinlich, auch wenn man sich irgendetwas über China gelesen hat. Weil Xi Jinping knüpft das an diese Idee einer großen Renaissance der chinesischen Nation.
Die Rejuvenation, die Verjüngung.
Genau, the great rejuvenation of the Chinese nation, wie wir das dann auf Englisch jeweils übersetzen. Genau.
Inwiefern ist diese Rejuvenation, inwiefern ist dieser Traum nichts anderes als Reflexion des Parteiprogramms, also dessen, was man ohnehin schon wusste, wohin China streben soll?
Ich glaube, es ist weitgehend das. Aber solche solche Veränderungen lösen jeweils auch Dynamiken aus in der Gesellschaft, die zum Teil unkontrollierbar sind oder schwerer kontrollierbar sind. Man muss sich daran erinnern, Xi Jinping ist neu an der Macht. Und wenn man sich zurückerinnert zu dieser Zeit, haben viele gedacht, das könnte sogar ein Reformer sein. Der wird eben 2012 im Herbst wird er Generalsekretär, dann im Frühling 2013 Präsident. Da schwirren viele Ideen rum. Und genau das ist zunächst auch die Wirkung, die dieser Slogan hat. Zunächst nehmen das Leute aus der Gesellschaft auf. Es gibt dann Talentshows im Fernsehen, der Voice of the Chinese Dream heißen die dann, oder Blogger schreiben drüber. Und es gibt plötzlich auch viele reformorientierte Menschen, die das aufgreifen. Und da geht es dann um Dinge wie Personen oder als persönliche Rechte. Es geht um ein Ende der Zensur. Es geht um die Gesetzesmäßigkeit des Staates, solche Dinge, Rechtsstaatlichkeit. Und das ist natürlich nicht die Idee, die Xi Jinping im Kopf hat. Und eine Zeitung, die Southern Weekend, Nanfang Chomo, die schreibt dann sogar, der chinesische Traum, das ist der Traum des Konstitutionalismus.
Also
das wird dann schnell zurückgefahren natürlich, aber es zeigt, wie das zunächst aufgenommen wurde.
Also es hat eigentlich zunächst durchaus eine amerikanische Note. Also dieses Selbstverwirklichende, wenn du einen Gesangswettbewerb ansprichst, das ist ja Opportunity bedeutet auch, dass ich nach meinem Besten meine Talente ausleben und einbringen kann. Ein Ende der Zensur. Ich als Bürger, der mündig ist und der seinen Mund, seine Stimme auch nutzen soll. Konstitutionalismus, also das klingt doch eigentlich nach der besseren amerikanischen Vision, die ein Adams ja auch vor sich hatte und nicht das große Auto und den Big Mac. Wenn aber Xi Jinping und damit auch die Partei von Rejuvenation spricht, was meint sie denn, wovon soll China träumen?
Von der offiziellen Seite her, und so hat das wahrscheinlich Xi Jinping auch von Anfang an gedacht gehabt und musste dann diese sozialen, gesellschaftlichen Reformträume auch schnell wieder unfähig machen oder entmutigen. Er hat das auch sehr konsequent gemacht, aber es geht eigentlich hier um einen Traum, der lange angelegt ist, eine große historische Perspektive, die hier ins Spiel kommt. Und das geht um dieses Jahrhundert, nicht der Schmach. Das ist ein Ausdruck, der in China in den 1920er, 30er Jahren von Nationalisten aufkommt. Und es geht hier um eine große Perspektive. Es geht um den ersten Opiumkrieg, nicht 1839 bis 1842 und von dort ungefähr 100 Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. So sieht das Chiang Kai-shek, der schon 1943 dann das Ende dieser Schmach dieses Jahrhunderts ausruft, oder eben dann Mao Zedong 1949 mit der Gründung der Volksrepublik, der dort berühmterweise kurz vor der Gründung schon bei einem Anlass in die Massen ruft, the Chinese people have stood up, das chinesische Volk hat sich erhoben, und das als Zäsur sieht, wo dieses Jahrhundert der Schmach vor den westlichen Alliierten, vor Japan, vor vielen, vielen Dingen, die historisch nicht gut für China gelaufen sind, sieht. Und da beginnt jetzt diese Rejuvenation in dieser Logik. Da beginnt dieser Aufbau. Wie lange das geht, da gibt es dann wieder verschiedene Interpretationen davon. Darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Es gibt auch andere, die das weiter dann gedacht haben. Das Ende der Schmach dann erst 1997, 99 mit der Wiedervereinigung mit Hongkong und Macau gesehen haben. Oder 2008 mit der Sommerolympiade, nicht? Oder eben heute noch natürlich starke Nationalisten, die sagen, die Schmach ist noch da. Bis wir Taiwan zurückgeholt haben, dann wird die Schmach verbolten sein. Also es gibt diese Varianten, aber in der offiziellen Partei Logik und Propaganda ist natürlich die Variante 100 Jahre Schmach. Volksrepublik wird gegründet. Jetzt wird es eine Zeit dauern, bis man die Schmach ganz weg ist, aber dieser Anfang ist gesetzt und man hat auch eine Vorstellung, bis wann das eben weg sein muss. Und das sind dann bis 2049.
Das hat eigentlich eine territoriale Komponente. Also es geht darum, dass China wieder in seine, also Grenzen waren das in dem modernen Sinne ja nicht, aber dass man wieder vereint ist. Das hat ja eine kleine Parallele zu Amerika, wo die Manifest Destiny, die Besiedlung des Westens auch Teil der Mission war, einer eines Dreams avant la lettre sozusagen, bevor der Begriff des amerikanischen Traums geprägt wurde, wurde er gelebt. Aber es war vor allem dann auch die Verwirklichung eines individuellen Traums, des Einzelnen, der sich Land nehmen konnte und nicht des Staates, der das Land erarbeitet, respektive sich nimmt, sondern der Staat gibt das Land. Hat auch der chinesische Traum irgendwo diese individuelle Komponente oder rückt er vor allem den Staat oder den Parteistaat ins Zentrum?
Ich glaube, dass das stark auf die Nation gemünzt ist und dahinter stecken nicht Individuen, die diese Nation konstituieren, sondern in der Tat in ein Kollektiv, ohne jetzt in Romantisierungen nicht des Ostens als kollektivistisch und des Westens als Individuum. Das ist jenseits solcher solche vereinfachten Denkweisen ist es hier in diesem Bereich, geht es wirklich um die Nation. Die ist nicht zwingend nur oder nicht vorab territorial gedacht. Wir denken das heute, weil wir auf Taiwan schauen und dann sehen wir da eine Insel, nicht? Und dann denken wir an Territorien. Aber es ist ja in der Propagandasprache des Parteistaates geht es dort um die Wiedervereinigung. Und das ist Propaganda insoweit, dass Taiwan natürlich nie volksrepublikanisch-chinesisch war. Aber was es ist, das ist der Ort, an dem die Kuomintang unter Chiang Kai-shek geflohen ist. Es ist dort, wo diese Spaltung des chinesischen Volkes passiert und dieses soll wieder vereinigt werden. Also wenn man es jetzt jenseits von Propaganda denkt, ist es nicht territorial gedacht, sondern es geht um die Wiedervereinigung eines Volkes, das eben zusammengehört. Es ist letztlich, und der Ausdruck ist natürlich mit Vorsicht zu gebrauchen, aber es ist völkisch gedacht. Es ist das chinesische Volk, das hier in der Propaganda zumindest ins Zentrum gestellt wird und daran wird appelliert an die Nation. Dahinter steckt eine kommunistische Partei, die das mehr oder weniger instrumentalisierend für den eigenen Machterhalt tut. Das wäre noch eine separate Dimension. Aber wenn man nur auf den Inhalt schaut dieses Traums, ist er an das Kollektiv gebunden. Es ist ein Traum, der eben mit einer Wiedergutmachung zu tun, einer Schmach, die man als Nation erfahren hat und die diese Nation entweder wieder in ihr Recht setzen möchte oder eben in gewissen Versionen darüber hinaus sogar in der Welt drin ins Zentrum setzen möchte. Sobald dieser letzte Schritt gedacht wird, ist es eigentlich ein Traum, der ein Nullsummenspiel bedeutet und der dadurch auch nicht kopierbar ist. Nicht, denn China soll scheinen, soll in der Mitte sein, soll groß sein. Das heißt, es kann daneben nicht ein großes Japan geben, weil das sich gegenseitig beißt. Nicht? Und in dem Sinn ist das ein Traum, der kollektiv ist und in dem nicht replizierbar ist. Das unterscheidet ihn, glaube ich, von individualistisch gedachten Träumen. Weil ich kann in einen amerikanischen Traum, kann ich in Botswana, ich kann das in Liechtenstein, ich kann das in Frankreich, vielen Orten träumen, nicht, wenn er individualistisch ist.
Und ich kann Teil des amerikanischen Traums werden, also das ist ja recht typisch, wir kennen das ja auch in vielen Lebensbereichen. Das eine ist im Entertainment, wo man nach der Verwirklichung des amerikanischen Traums dann eben auch in Amerika strebt oder als die Gründerszene, die viele dahin lockt. Also der amerikanische Traum hat ja auch den Magnetismus, macht den Magnetismus Amerikas als Migrationsland aus. Aber der chinesische Traum will wohl nicht magnetisieren, oder doch?
Es gibt die Variante auch. Nicht? Der amerikanische Traum hat natürlich eine Soft-Power-Dimension. Nicht? Und
eine sehr große.
Genau. Wirbt für eine Art Vorstellung, die attraktiv sein soll und die natürlich auch instrumentalisierend eingesetzt werden kann. Diese Dimensionen gibt es dort sicherlich auch. Auf der chinesischen Seite ist diese Softpower-Dimension nicht im Vordergrund, weil es zunächst nach innen gerichtet ist. Es geht um die nationale Schmach. Es ist aber schon so, dass dann in gewissen Formulierungen es auch heißt, dieser chinesische Traum könne repliziert werden. In die Entwicklungsländerwelt hinein, in den globalen Süden, würde man sagen, hinein. Oder Xi Jinping bei dem Besuch in Moskau hat auch davon gesprochen, dass der Traum für alle Länder sei, für die Welt sei. Das wird gesagt, aber es ist nicht ganz klar, wie letztlich, wenn man das runterbricht, ein partikularistischer Nullsummenspieltraum, wie der gleichzeitig ein universalistisches Potenzial haben soll. Und diese Spannung wird ganz typisch für den Parteispart nie aufgelöst.
Ich habe mich gerade ein bisschen gestoßen, als du gesagt hast, es geht weniger um das Territoriale, aber die Realität ist ja doch, dass China sich im südchinesischen Meer tatsächlich Territorium baut, auch also physisch und sich dort quasi Land nimmt. Ist es auch Teil eines Nationendenkens oder ist es eine separate Logik, die da gefahren wird?
Ich glaube, dass das Nicht-Territorialisierende, eng verstanden am Traum, dort sehe ich das weniger. Nicht, natürlich hat der Traum hat ja damit zu tun, eine große Nation zu sein. Was ist eine große Nation? Dafür gibt es, glaube ich, eine Formel in der Volksrepublik China, die eben mit 2049 mit dem sogenannten zweiten Jahrhundertziel zu tun hat. In der Volksrepublik China möchte die Partei, dass man bis 2049 ein starkes, demokratisch, zivilisiertes, harmonisches, nicht eine moderne sozialistisches, ein modernes sozialistisches Land ist. Und da kommen viele dieser Elemente zusammen. Und das wird zum Teil auch mit dem China-Traum zusammengeknüpft. Dann 2049 ist er sozusagen realisiert, dann ist diese Erneuerung der Nation passiert. Ne? Und da drin sind jetzt durchaus auch andere Aktive, wie das stark, das zeigt auch Militär hin, ne? Dann stark. Also man möchte, und damit sind diese Gebietsansprüche im südchinesischen Meer, das hat schon mit Machtstreben, mit regionaler Hegemonie zu tun. Da kommt das schon auch rein. In dem Sinn hast du recht, dass das vielleicht etwas verquickter ist mit dem Territorial. Es einfach in der Sache ist, dass nicht in dieser Traum selten an Territorien abgebildet, geknüpft, sondern an diese Einheit des Volkes, weil man eben dieses Volksdenken schon sehr stark auch eben reinkommt. Das hat mit han-chinesischer Überlegenheit zu tun. Das sehen wir auch in den Grenzregionen in Xinjiang oder in Tibet, nicht unter anderen Orten, wo Hanifizierungen stattfinden und stattgefunden haben. Das geht sehr stark um diese Volksvorstellung und einer Ethnie, die da im Vordergrund stehen soll.
Du hast schon ein bisschen darauf angesprochen, für wen dieser Traum ist, dass er eben nicht so einfach zu verkaufen ist in die Welt hinaus, wie es der amerikanische Traum ja eben auch durch die amerikanische Populärkultur erfährt. Er ist ja quasi auch ein Exportschlager durch die Narrative, die wir aufsaugen. Nur schon der Umstand, dass wir überall auf der Welt eine bestimmte Vorstellung dessen haben, was der amerikanische Traum ist, respektive sein könnte, spricht eben für diese Softpower, die du angesprochen hast. Und beim chinesischen Traum stellt sich die Frage, wie träumen die Individuen mit, respektive teilen die Individuen diesen Traum? Haben sie eine bestimmte Verpflichtung zu diesem Traum?
Ja, ich glaube, es ist eine wichtige Frage, weil wenn wir über den chinesischen Traum sprechen, dann sprechen wir zunächst immer über die Partei. Und wir sprechen über den Parteistaat und eine Art Top-Down-gedachte Variante des Traums. Und das war auch ziemlich schnell, nachdem Xi Jinping das so aufgenommen hat in seine Sprache, hat in seiner Rede, als er Präsident wurde, mehr als 20 Mal China-Traum gesagt. Das war ganz am Anfang, ist das so, geht das dann durchs System, und wir haben die People's Daily, die Volkszeitung, nicht, die dann auch schreibt, dass das fortan müsse das jetzt in Schulen, in Wettbewerben müsse vom China-Traum gesprochen werden, die Akademiker müssen es erforschen, nicht? Die Beamten müssen dahin ausgebildet werden und so weiter. Künstler müssen Kunstwerke schaffen, nicht? Das geht dann so durch eine Gesellschaft hindurch. Und man ist sich das natürlich in der Volksrepublik China auch dieses Top-Down-System gewohnt. Das ist jetzt einfach ein weiterer Slogan, der dahin herkommt. Das heißt aber nicht, und darum ist es wichtig, das anzusprechen, dass nicht andere Teile in der Gesellschaft natürlich ihre eigenen Träume haben. Und es gab zunächst auch Leute, die gesagt haben, ja, was ist mit meinem Traum? Mein Traum ist nicht der ist nicht an der Regierung das zu sagen. Nur ist unter Xi Jinping, der anfangs eben als Reformer gesehen wurde, diese Idee ist schnell verschwunden. Und dann haben wir eine starke Autokratisierung in einem schon autoritären Regime unter Xi Jinping und ist eigentlich seit 2013, 14, 15 dann nur noch nicht besser geworden, sondern eher schlimmer geworden. Also wir haben ein sich schließendes System, das autoritär in vielerlei Aspekten autoritärer und in gewissen Aspekten zum Teil totalitärer geworden ist. Und da sind diese Stimmen, die es natürlich gibt, nicht? Menschen in der Volksrepublik China haben ihre Träume, das dreht sich oft um Gesundheit, Das dreht sich darum, beruflich erfolgreich zu sein. Wir wissen das auch von Tempelinschriften übrigens, Wünschen in Tempel. Da geht es meistens darum, dass die Kinder doch die Prüfung an die Universität schaffen sollen. Solche Dinge nicht. Das sind Menschen wie überall auf der Welt mit ihren Träumen, die aber gelernt haben, in einem solchen Regime zu navigieren und gelernt haben, wann es besser ist, nichts zu sagen. Und darum ist es ganz schwierig, in einem solchen politischen Umfeld überhaupt ranzukommen an diese individuellen Träume. Nun sehen wir, dass Meinungsumfragen kann man schwer machen in sensiblen Themen. Nicht, dass das nicht einfach, wie man so etwas tun wollte. Und in einem Land, in dem Meinungsäußerungsfreiheit nicht garantiert ist, ist das sowieso fragwürdig, was solche Resultate bedeuten würden. Aber es gibt Dissidenten, nicht? Es gibt Leute, die Mut oder Verzweiflung genug haben, um zu sagen, was sie denken. Das haben wir immer wieder gesehen. Auch unter Corona hat man das nochmal stark gesehen. Also es gibt immer wieder einzelne Menschen, die dann sprechen, nicht? Und da sieht man vielleicht, was andere Träume sein könnten. Nicht? Martien, übrigens ein Autor im Exil, nicht, hat 2018 einen Roman geschrieben. Der heißt The China Dream. Nicht? Ist auf Englisch erschienen, weil er im Exil in England lebt, nicht? Und das ist die Hauptfigur, die heißt Ma Dao De. Und Dao De wäre dann eigentlich der moralische, nicht? Aber das ist in dem Roman ein Parteifunktionär, der eben abgestellt ist, um in einem Büro zur Umsetzung des China-Traums damit besorgt zu sein, die individuellen Träume der Leute auszutauschen mit Xi Jinpings Variante. Das ist sein Auftrag. Und der wird dann wahnsinnig im Roman und zerbricht daran, weil es ihn an die Kulturrevolution erinnert. Also so etwas kann man aus dem Exil schreiben. In der Volksrepublik China hätte er das nicht veröffentlichen können. Also es ist gar nicht so einfach, an diese Träume heranzukommen. Dass es die gibt, darf man voraussetzen, einfach weil es sich um Menschen hier und dort handelt, die ganz menschlich sich verhalten in ihren Wünschen.
Und dann ähnelt dann der chinesische Traum schnell einmal dem amerikanischen, wie er in eben dann zuverlässigen Umfragen aus den USA sich erschließt, in eben Stabilität oder Opportunity, der Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und zu entfalten. Beim China-Traum, welche Rolle spielt da der andere? Also welche Rolle spielt da die Abgrenzung zu anderen Staaten, welche Rolle spielt der Systemgegner Amerika? Du hast ja schon darauf angesprochen, dass es ein Nullsummenspiel ist, der das Verlierer kennen muss, das nicht einfach replizierbar ist. Aber wie bewusst wird das mitgedacht?
Ich glaube, der ganze Traum ist letztlich in Relation gedacht. Das ist nicht ein Traum, es ist ein Traum für China, aber in Relation zum Rest der Welt, weil da ist die Schmach letztlich verortet. Das haben andere einem angetan. Das waren die alliierten Mächte, die einem das angetan haben. Das war Japan nicht. Und die USA ist für die Volksrepublik China natürlich der große, ist der Hegemon im System. Der Hegemon, der mit vielerlei Arten und Weisen aus der Sichtweise Beijings, und das ist zum Teil nicht unbegründet, versucht, die Volksrepublik China zurückzuhalten, nicht so groß zu werden. Ich glaube, das darf man so sagen. Nicht?
Das steht und auch so in sicherheitsstrategischen Papieren.
Genau, kann man da nachlesen. Nicht? Das ist das nicht ist so schwierig offiziell zu dekodieren. Genau. Und darum ist das schon. Der Blick ist hauptsächlich auf die USA gerichtet. Man möchte da zumindest eine Welt schaffen, in die USA nicht die Regeln vorgeben kann. Man möchte das System insoweit mit anderen Regeln ausstatten. Und soweit gehört das zu diesem chinesischen Traum und seiner Umsetzung dazu. Man möchte nicht nur mit dem Traum letztlich einen Kapitalismus überwinden und in eine moderne sozialistische Republik sich mausern bis 2049. Man ist da jetzt noch in einer Phase, wo man Kapitalismus noch akzeptieren muss. Zumindest in der Ideologie. Wie sich das dann in der praktischen Umsetzung auch in einer Volksrepublik China zeigt, in der natürlich viele Akteure kapitalistisch unterwegs ist, eine andere Frage. Aber in der Parteiideologie ist das die Variante, die offiziell gilt. Man möchte bis 2049 den Kapitalismus überwunden haben, letztlich. Und in einer solchen Welt drin hat es eben auch nicht Platz für einen Hegemon, der kapitalistisch ist und noch die Mehrzahl der Macht hat in diesem System. Drum, ich würde schon sagen, das ist stark auf das andere ausgerichtet. Das hat regional mit Japan und anderen zu tun auch, aber in einer globalen Sichtweise ist da die USA absolut dominierend.
Wie stark möchte man auch zu einer Shining City on a Hill werden, ohne um jetzt gleich die biblische Sprache mit aufzunehmen? Weil das ist ja auch Teil des eher idealistisch gelesenen, des ideengeschichtlich gelesen, in amerikanischen Traums hat das auch immer damit zu tun, dass man eine Mission auch verbindet mit der Creedal Nation, einer Nation, die auf einer eben nicht ethnischen Identität, nicht auch einer Ständegesellschaft aufgebaut ist, sondern einer Bekenntnisgesellschaft schon fast, mehr als eine Willensnation. Will auch China diese Shining City werden? Ist das auch Teil des China Dream?
Ich glaube, in der Propagandasprache schon, weil diese Überwindung des Kapitalismus ist ja etwas Positives aus Sicht des Parteistaats. Sozialismus ist gerechter, ist besser, nicht? Das Weltsystem ist falsch, ist schief, weil die Macht mit den USA liegt, mit den westlichen Ländern liegt, die Regeln gemacht haben sollen, so sagt die Propaganda, nicht? Und jetzt muss man da etwas entgegensetzen und da ist auch die Anziehungskraft jetzt für einen globalen Süden, dem versprochen wird in einer Weltordnung, die hinter der wir stehen müssen würden, als verantwortlichere Partner, als die USA sich derzeit gebärt, nicht? Das wird daraus geschlachtet natürlich. Ja. In einer solchen Welt würden wir die Souveränität aller Länder akzeptieren. Das ist auch der Aspekt, den die Volksrepublik China, wenn es um die Vereinten Nationen und die UN-Charta geht, natürlich mitträgt. Alle Länder sollen souverän sein. Einfach mit der Zusatz, auch dass größere Länder aber doch mehr zu sagen haben sollen, weil das ist die Konsequenz einer, wenn alle Länder gleich sind, wenn multilaterale Ausbalancierungssysteme nicht funktionieren, also wenn kleine Länder sich nicht zusammenschließen können und in der Menge vielleicht ein Gewicht haben. Diese Mechanismen möchte man nicht zwingend haben. Man nimmt natürlich auch für sich in Anspruch, für den globalen Süden zu sprechen, weil dann ist man schwupps ein Entwicklungsland nicht und hat dieselbe Perspektive. Aber es ist da dieser Widerspruch, nicht, der zwischen Propaganda, in der eine solche Welt vorgezeichnet wird, eine gewisse Attraktivität auch hat, und der gelebten Praxis, in der die Volksrepublik China natürlich kleine Länder drangsaliert, wie es ihr gefällt, in der man im Außenministerium auch einem Land wie der Schweiz zum Beispiel mal sagen kann, wisst ihr, wie klein ihr seid? Wisst ihr, wie groß China ist? Also dass da dieser Widerspruch, der, glaube ich, der zeigt, wie die Lücke auf zwischen Propaganda und einem Regime, in dem es eine gute Frage ist, inwieweit das Regime seine eigene Ideologie glaubt. Es ist nicht ein Regime, in dem die in der Macht unglaublich reich werden, währenddem sie nach außen in der Propaganda sagen, Kapitalismus ist schlecht und Geld und wir müssen besser umverteilen. Ist man sich selten an selber gedacht. Es ist in den letzten Jahrzehnten kaum jemand ins Politbüro gekommen und ins Zentrum der Macht hinein, der nicht mit sehr viel Geld da wieder rausgekommen wäre, wenn er es dann überlebt hat, dort drin zu sein.
Aber hat nicht Xi Jinping gerade dagegen auch angekämpft? Er war doch der große Korruptionskämpfer, respektive soll es immer noch sein.
Das ist das, was er nach außen sagt, nicht? Wenn man da auf die Ebene seiner Kinder und mit wem sie verheiratet sind und in familiäre Strukturen hineingeht, dann ist da viel, viel Reichtum einem Xi Jinping zugeflossen.
Auch eine Art des chinesischen Traums. Der wird im Weißen Haus ja auch eifrig gelebt. Ja, Kleptokratie gibt es westlich und östlicher Prägung. Was, wenn der chinesische Traum platzt und 2049 nicht erfüllt ist? Was, wenn der chinesische Albtraum respektive die Schmach sich fortsetzt? Gibt es dafür einen Plan B? Ist so etwas überhaupt vorgesehen, dass man scheitern könnte? Weil der amerikanische Traum, der ist ja auch in seinem Scheitern existent. Also allein populär, kulturell wissen wir, wir lieben auch jene, die am Traum scheitern. The pursuit of happiness existiert auch dann, wenn er wie einst in einem Will Smith-Film falsch geschrieben ist. Wir probieren. Nur schon allein das probiert haben hat seinen Wert. Das Scheitern ist keine Schande im amerikanischen Kulturraum. Man darf scheitern. Es nicht probiert zu haben, ist schlimm. Wie verhält es sich mit dem chinesischen Traum? Darf der scheitern?
Hetab in diesem marxistisch-leninistischen System mit der kommunistischen Partei im Zentrum ist Scheitern nicht eine theoretische Möglichkeit. Man kann nicht scheitern. Und das gibt verschiedene Wege, wie man so etwas sicherstellt. Es gibt auch das erste Jahrhundertziel. Das war bis 2021, 100 Jahre nach der Gründung der kommunistischen Partei, hat man sich gesagt, werde man eine einen bescheidenen Wohlstandsgesellschaft haben und man werde absolute Armut beseitigt haben. Und wie das so ist mit 100-Jahresplänen in der Volksrepublik China, sind die dann genau aufs Datum und nach 100 Jahren erfüllt und dann kommt eine Erklärung, es sei jetzt erfüllt und 2021 wurde dann erklärt, die absolute Armut ist weg. Hat man viel getan, hat vor allem auch davon profitiert, dass man in den Welthandel enorm integriert wurde, Welthandelsorganisation mit bescheidener Regelbefolgung, wie andere Staaten auch, aber trotzdem nicht. Also diese Integration in den Welthandel hat sicher geholfen. Man hat aber auch mit den Zahlen etwas geschaut, dass dann absolute Armut ist, dass das dann auch passt, nicht? Aber so konnte es ausgerufen werden. Also was ich damit sagen möchte, ist in dieser Tradition und in diesem Zugriff, wie man eben die Welt managt, da schafft man sich fast mit Pippi Langstrumpf die Welt, wie man sie will, wie sie einem gefällt. Und so können die Ziele nicht erfüllt werden. Mhm. Sie werden immer erfüllt, weil man vorher die Realität ändern würde, als dass man zugeben würde, dass ein Plan, den man sich vorgenommen hat, nicht aufgegangen ist. Eine Belt and Road Initiative, die neue Seidenstraße, die ist ein Erfolg. Sobald etwas in die Verfassung, in die Dokumente, in die Parteikarte, in die Reden von einem Parteigeneralsekretär kommt, sind das Erfolge. Und selbst unter den größten Desastern, die man kennt, nicht? Also Mao Zedong, großer Schwung nach vorne, 10 Millionen Tote, nicht? Kulturrevolution, wurde im Nachhinein als nur teilweise ein Versagen. Man war zu 80% oder 70% korrekt, nicht? Und das andere war sozusagen dieser menschliche Fehler. Und das war auch Mao persönlich. Maoismus an sich war trotzdem korrekt. Also die Ideologie. Also auf diese feine Unterscheidung zwischen den Personen, die irgendwo schon menschlich auch versagen können. Das System überlebt, die Ideologie überlebt und da gibt es keine Fehler. Und darum kann man sicher sein, dass 2049 die Volksrepublik China all das erreicht haben wird. Man wird sich das zurecht biegen. Es ist ja auch eine sehr flexible Formel, eine starke, demokratische, zivilisierte, harmonische, moderne, sozialistische Republik zu sein. Da kann man schon sagen, dass das erreicht wurde. Vielleicht einfach, damit das nicht falsch verstanden wird, da steht demokratisch drin, damit ist natürlich nicht Demokratie gemeint.
Genau. Was heißt das dann, wenn nicht Demokratie?
Ja, das ist letztlich, das steht doch in der chinesischen Staatsverfassung, Artikel 3, ist, dass das Regierungssystem gemeint, dass demokratischer Zentralismus ist. Das ist von Lenin hergenommen. Hat also nicht viel mit einer Demokratievorstellung zu tun, wie man sie hier in der Schweiz in all ihren Varianten, in keiner dieser Varianten pflegt. Sondern es ist letztlich etwas flapsig gesagt, die Idee, dass in ihrer Avantgarde-Funktion die Partei schon abgreift, was das Volk möchte und das für das Volk tut, mit dem nicht so schönen Zusatz, dass man dem Volk auch sagt, was es wollen soll.
Ja.
Und damit hat man einen schönen Zirkel, nicht? Und sieht auch, wie wenig das jetzt in allgemeinen Demokratievorstellungen dann einen Platz haben soll. Demokratie ist ja sonst im Parteistaat und das hat mit dem China-Traum und diesen falsch verstandenen reformerischen ersten Reaktionen zu tun. Einer dieser Ausdrücke, die eben als Problemgebiet auch bezeichnet sind, über die man nicht sprechen sollte, wie Zivilgesellschaft auch nicht, Rechtsstaatlichkeit, historische Fehler der kommunistischen Partei, von 2013 in einem Zirkular an alle Universitäten verteilt, dass man darüber im Unterricht nicht sprechen dürfe. Das sind die Seven Don't Mentions, also Themen. Das zeigt Ihnen, inwieweit das sozusagen geht. Und die Demokratie, die also hier vor Augen und steht und die bis 2049 ganz realisiert sind, hat leider nichts mit einer liberalen Demokratievorstellung zu tun. Das geht oft, wird das missverstanden. Selbst ein australischer Premierminister hat das mal total falsch verstanden und der Welt erklärt, das sei ein historischer Moment, dass Xi Jinping in seinem Parlament angekündigt hätte, man wolle bis 2049 eine Demokratie werden. Selbst in diesen Dimensionen kann das daneben gehen.
Ich möchte noch mal kurz auf diese Pipi-Langstrumpf-Logik zurückkommen, der Traumerfüllung und Planerfüllung, weil dem steht ja auch noch der Traum einer kleinen Insel und deren Bevölkerung entgegen, die nicht diesen Traum teilen, jedenfalls noch nicht. Was, wenn diese sich bis 2049 erfolgreich gegen eine mögliche Invasion zur Wehr gesetzt haben? Was dann mit dem Traum?
Also wie würde man ihn zurechtbiegen?
Ja,
das ist eine
wenn
gute
du deinen
Frage.
Propagandahut aufsetzt.
Ja, es ist einerseits nicht einfach, sich vorzustellen, dass bis dahin nichts passiert ist.
Ja.
Weil die Taiwan nicht steht, seit 1949 ist das wie eine nicht zu Ende gebrachte Operation.
Mhm.
Man hat Chiang Kai-shek und die Kuomintang auf diese Insel fliehen lassen. Man wollte denen nachgehen. Es kam der Koreakrieg, da hat es viele amerikanische Schiffe in der Gegend gehabt. Es gibt Quellen nicht, die würden sagen, man wollte das dazu mal zu Ende bringen. Und seither ist das wie so ein Spieß, nicht, den man da steckt in der Haut und den man irgendwie zur eben wieder zur Wiedervereinigung oder eben zu dieser Erneuerung der chinesischen Nation dann hinkriegen muss. Und die Daten, die da kursieren, sind ja alle viel früher angelegt.
Ja. Also
da wird auf 2028 verwiesen, 2035. Solche Daten. Im Plan ist das drin. Jetzt ist eine interessante Frage, was würde passieren, wenn man das nicht hinkriegt? Nicht, was würde dann? Man könnte sich vorstellen, aber es ist jetzt rein spekulativ, nicht?
Ob ja,
man
wir da schreiben nicht über, einen kleinen Roman.
Ja, dass man über zwei Systeme irgendwie so etwas rechnet, nicht? Aber noch viel, wenn ich mir das überlege, dann gibt es natürlich immer die Rückfallvariante, dass das ja schon erreicht ist, weil Taiwan ist faktisch eine, aus Sicht von Beijing, eine abtrünnige Provinz, aber eine Provinz Chinas, es ist ja eigentlich zusammen. Ich glaube, man würde auf das irgendwie Betonung legen. Es gibt bis dann wahrscheinlich kein Land mehr, das Taiwan anerkennt. Es sind noch ganz wenige Staaten, die sich das leisten, Taiwan anzuerkennen und nicht Beijing. Taiwan versucht sich das natürlich auch zu erkaufen, nicht? Aber man würde an diesen Dingen könnte man stark arbeiten, um dann zu sagen, faktisch ist das natürlich China sich auf diese realitäts natürlich verneinende Position zurück. Sinnen. Das könnte ich mir vorstellen. Ob das durchgeht mit dem Volk, ist eine andere Frage. Nur man darf nicht vergessen, das Volk spielt nicht eine solch bedeutsame Rolle in der Volksrepublik China. Was die denken und träumen, das ist in der Tat nicht so wichtig aus Sicht Beijings. Das kann man gut managen. Man managt ja die ganze Gesellschaft, nicht? Das ist Teil dieses Regimes, in dem eine Partei von letztlich 100 Millionen Parteimitgliedern bei 1,3 Milliarden Menschen regiert. Das kann man nur, indem man viel Propaganda, viel Management der Gesellschaft bis auf das letzte County-Ebene hinunter nicht. Das ist der Weg, wie da regieren. Wenn das Volk das dann anders sieht, ist das vielleicht wegen Corona, als auch große Unzufriedenheit war und das Volk in keinerlei Position war, irgendwie etwas dagegen zu unternehmen.
Ich glaube, das ist ein wirklich großer Unterschied zum amerikanischen Traum, wo Regierungen dafür bezahlen, wenn die Amerikaner diesen gefährdet respektive out of reach, also außerhalb des für sie Erreichbaren sehen. Das sehen wir immer wieder, wann immer der amerikanische Traum bezweifelt als nicht mehr existent angesehen wurde, kam jene in der Macht unter Druck. Und vor allem jetzt gerade ist ein Teil des materiellen amerikanischen Traums ist der Hauskauf, der Landbesitz, wie er eben schon mit der westlichen Landnahme einherging. Und wir sehen die entsprechenden Verwerfungen jeweils, wenn eben Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Träume einschränken sollen, dann muss die Regierung hinhören, respektive gibt es schnell einmal einen Wechsel.
Das war natürlich in der chinesischen Geschichte übrigens früher schon ein Motiv, nicht mit dem Himmelsmandat, das verloren ging und dann gab es Naturkatastrophen, die das angezeigt haben oder Volksaufstände. In der historischen Dimension gab es das. Es ist nur in den jüngsten Jahrzehnten und der Entwicklung, die dann dadurch gemacht hat, mit den technologischen Möglichkeiten, die dieser chinesische Parteistaat hat, das eigene Volk zu kontrollieren, nicht mit dem Gewaltmonopol, das heute alle moderne Staaten haben, wenn man schaut, wer hat Waffen, wer nicht, hat sich daran sich grundlegende Dinge verschoben und das chinesische Regime hat nach Tiananmen, nach dem Massaker rund um den Tiananmen-Platz, den Platz des himmlischen Friedens, dazu natürlich Lehren gezogen und hat ihre Überwachung in mannigfacher Weise verbessert, sodass eine Art Aufstand etwas ist, was ich schwer mehr vorstellen kann, wie das über die Bühne gehen soll. Damit ist auch diese Logik, dieses kulturelle Zeug, wie schon mal gesagt, mit einem Himmelsmandat und so, aus meiner Sicht etwas weggefallen.
Lieber Ralf, wir können noch ein bisschen weiter träumen oder uns in Albträume begeben, wie wir sie vielleicht für Taiwan schon vorskizziert haben. Ich danke dir sehr herzlich für diese eindrückliche Einführung in den chinesischen Traum und den Kontrast, den er bietet, und aber auch die Überlappung zum amerikanischen Traum. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr und vor allem vertiefter sich auseinandersetzen wollen mit China, was empfiehlst du neben deinem eigenen Buch natürlich?
Ja, es ist eine gute Frage, weil man vorsichtig sein muss, was man dazu liest. Nicht? Ein Teil der chinesischen Propaganda ist darauf ausgerichtet, auch in respektablen Buchreihen in Europa und in den USA ganz viele Bücher zu publizieren, in denen man vor allem Propaganda nicht findet. Darum würde ich weniger sagen, was man lesen soll, als dass man es behutsam lesen soll, mit gutem eigenem Urteilsvermögen und Einschätzung und immer mit einer leichten Grundskepsis. Es gibt vielerlei Berichte über China, auch andere als jetzt das, was ich in meinen Büchern und Studien schreibe. Und es ist schwierig, natürlich da China als Ganzes zu fassen. Ein unglaublich komplexer Gegenstand, nicht der auch damit arbeitet, dass er unglaublich viele Quellen dauernd baut und schreibt und so, dass fast niemand mehr die alle überblicken kann, nicht? Aber ich würde mich schon an möglichstem, wenn es geht, akademischen, reputierten Quellen halten und vorsichtig sein mit, was man da sonst noch so alles findet.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Ich habe ganz viele Bücher, die ich gerne lese. Ich kann ein paar schon empfehlen. Ich meine, es gibt von deiner Wienerin Li Ling, er hat gerade ein super Buch über den Parteistaat geschrieben. Ist etwas akademisch vielleicht nicht. Wir haben in Zürich haben wir gute Sinologen, die ganz gute Sachen schreiben, nicht? Man kann sich an solchen Stimmen schon auch in dieser Stimmenvielfalt, die es eben auch in der Sinologie und in der China-Wissenschaft gibt, gut entlangangeln. Es gibt aber eben, ich würde auch wirklich so etwas wie Ma Qian empfehlen, The China Dream. Jemand, der es am eigenen Leib erlebt hat, auch was es heißt, wenn man aus dem Land geschmissen wird, der wurde in den 80er Jahren, wenn ich mich nicht irre, mit einem Bann, nicht, wurde ihm verleiht für alles zukünftige Schreiben. Also der hat das am eigenen Körper erlebt. Und solche Stimmen auch zu lesen, ist wichtig. Nicht, dass wir in dieser starken Flut von Positiven und China ist unabdingbar und die Wirtschaftsmacht ist wichtig. Es ist überall etwas dran auch, nicht? Aber dass wir da nicht untergehen und schon versuchen, auch die Stimmen derjenigen zu verstehen, die in einem solchen System eben unter die Räder kommen. Wenn man beginnt, die zu vergessen, nicht, dann ist man auf halber Strecke einem autoritären Regime entgegengekommen. Und das ist ein Problem und eine Gefährdung, die wir von innen wie von außen derzeit alle kennen und die uns ja alle beschäftigt hält.
Das ist eigentlich wieder eine wunderbare Parallele zum amerikanischen Traum, der ja immer auch besprochen, beweint, beklagt wird von all jenen, für die er unerreichbar ist und für die er eine Art nationaler Selbstbetrug auch dargestellt hat. Und auch die Stimmen sollte man nie vergessen und weiterlesen. Herzlichen Dank, Ralf, und herzlichen Dank unseren Zuhörern. Wir freuen uns auf eine weitere Episode dann einmal, hoffentlich auch mit dir, Ralf, zu einem späteren Zeitpunkt. Und damit sage ich auf Wiedersehen.
Grüezi Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen Podcast by Claudia Brühwiler.